Folie schon da. Das Thema ist heute, Norbert hat es angekündigt, fremdbestimmt oder selbstbestimmt, beziehungsweise fremdgesteuert oder selbstbestimmt. Und was ist eigentlich geistgeleitet? Das Thema ist mir letzte Woche aufgeploppt, als ich hier im Gottesdienst saß. Und zwar hatten wir unsere BUler verabschiedet aus dem BU. Da ist ein Abschnitt zu Ende gegangen, ein neuer beginnt, ein spannendes Leben ist vor euch. Aber da wurde auch unter anderem der Wunsch geäußert, wohin ja auch das BU führen sollte, nämlich ein Schritt in eine Eigenständigkeit auf der einen Seite, aber auch ein Schritt in ein Leben mit Gott, dass Gott euer Leben bestimmt. Und da ist mir aufgefallen, dass das für mich als junger Mensch so ein, das hat mir manchmal, Gedanken ausgelöst, das habe ich nicht immer zusammengekriegt. Lebe ich jetzt oder lebt ein anderer durch mich? Also lebe ich jetzt selbstbestimmt oder bin ich irgendwie da fremdgesteuert? Und diese Diskrepanz, die habe ich viele Jahre mit mir herumgetragen und es gab viele positive Beispiele, an denen ich lernen durfte, wie Führung Gottes sich anfühlen kann und wie viel Freiheit da drin liegt. Und ich möchte heute das einfach zum Thema machen. Meine Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, wie frei bin ich eigentlich wirklich, auch als Christ, wie selbstbestimmt bin ich? Und ich komme jetzt mal zu einem der Verse, die stellvertretend für all die vielen Verse in diese Richtung stehen sollen, aus Galater 5. Das eine, das war was, was ich sehr gerne nach außen getragen habe, auch in der Schule, wenn man ein Zeugnis gegeben hat, dann konnte man so schön sagen, ja, Jesus macht mich frei und das ist ja was Positives. Damit habe ich nie Probleme gehabt. Und zwar heißt es da im ersten Vers, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft oder das Joch der Knechtschaft auflegen. Da geht es auch im Blick auf das Gesetz, frei vom Gesetz, frei von Traditionen. Für mich als junger Mensch war es auch ein wichtiger Aspekt, frei von Drogen, frei von Alkohol. Ich hatte einen Klassenkameraden, der mit 16 Jahren mir schon sagte, sei du froh, dass du nicht rauchen musst. Ich kann es nicht lassen. Also 16 Jahre, dachte ich damals, ja, ist eigentlich schon krass. Aber es gibt eben auch andere Bindungen, das kann eben auch religiöser Art sein. Apostel Paulus schrieb weiter den Galatern, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe einer dem anderen diene. Also, dass man die Freiheit nicht missbraucht, sondern die Freiheit hört da auf. Und das weiß ja auch jeder Mensch, wenn er ein bisschen nachdenkt, meine Freiheit hört da auf, wo ich die des anderen beschneide. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben letzte Woche auch von der goldenen Regel gehört, dass man Gott lieben soll, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem Sein, mit allem Verstand, aber eben auch den Nächsten wie mich selbst, diese goldene Regel, wo man, ja, darüber kommt man auch sehr gut oft mit Menschen ins Gespräch. Und dann gibt es eben auch so einen anderen Vers, auch im Galaterbrief, gleicher Autor, Apostel Paulus, der mir früher oft Kopfzerbrechen bereitet hatte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Für mich ein sehr wunderbarer Vers, aber eben manchmal war so dieser Gedanke da drin, ja, wer steuert mich denn dann eigentlich? Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das habe ich noch von Schulzeiten im Gedächtnis, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da ist der Bismarck drauf, Otto von Bismarck, der war bis in Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts hat er als Reichskanzler fungiert und hatte mehr oder weniger die Geschicke des Königtums Preußen in der Hand. Also Wilhelm I., der erste König von Preußen, der von 1871 bis 1888, drei Kaiserjahr, der hat in diesem Zeitraum regiert, aber in Wirklichkeit war das Otto von Bismarck und er zieht hier so die Fäden, so eine Marionette. Und wenn man dann so hört, wie manche Predigten lauteten, je nachdem, wie auch so eine Gemeinde ausgerichtet ist, da kam manches so bei mir an, ja, soll ich jetzt so hingegeben, so mich völlig aufgeben, so eine Marionette, kann das sein? Das widersprach so in mir. Und das war so eine Diskrepanz, mit der ich als junger Mensch, als junger Christ leben musste. Bei all dem, wo mich der Glaube bereichert hat, hat es eine Weile gedauert, bis ich das so unter meine Füße bekommen habe. Und ja, natürlich wissen wir, dass nicht jeder tun und lassen kann, was er will. Aber grundsätzlich hat uns Gott frei geschaffen. Und ich habe einige Verse mitgebracht aus dem Schöpfungsbericht, und zwar in der Genesis. Die Schöpfung heißt es ja übersetzt, 1. Buch Mose, da heißt es im 1. Kapitel, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also der Mensch wurde bei der Schöpfung Gottes. Wir kennen ja die vielen Tiere, Pflanzen, die Gott geschaffen hat. Und wenn ich ein paar Bücher jetzt mitbringen würde und ein paar Bilder, ich habe es versäumt, da könnte ich euch verrückteste Formen und Farben zeigen. Gott ist unglaublich kreativ, aber bei Menschen hat er sich an sich selbst orientiert. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und ich glaube, der Schwerpunkt des Bildes Gottes in uns, das wird uns im zweiten Kapitel verraten. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Materie plus Gottes Atem, der Ruach Gottes heißt es im Hebräischen, das ist der Geist Gottes, aber auch so dieser Atem des Lebens, kann auch Wind bedeuten. Das ist auch nicht umsonst, dass beide Bedeutungen da drin stecken. Aber das zusammen, der Atem Gottes und die Materie, das macht unsere lebendige Seele aus. So ist der Mensch entstanden und grundsätzlich ist gerade, dass wir als Menschen einen freien Willen haben, entscheiden können, das haben wir von Gott bekommen, das ist ein Stück unserer Ebenbildlichkeit, dass wir kreativ sind, dass wir schöpferisch tätig sein wollen. Jeder Arbeitnehmer blüht auf, wenn er Freiheiten bekommt, wenn er was gestalten kann. Wenn ich nur noch funktionieren muss, dann macht es nicht so viel Spaß, so geht es mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube ähnlich. Ja, ich habe mir festgehalten als ersten Punkt, wir sind im Bilde Gottes mit einem freien Willen geschaffen. Also auf die Frage, wie frei bin ich wirklich, habe ich jetzt natürlich noch keine endgültige Antwort, denn meine Freiheit hört auch da auf, wo die des anderen beschnitten wird. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken in alte Zeiten, heute leben wir ja relativ frei. Mir ist dann so die mittelalterliche Ständegesellschaft eingefallen. Da hatte man eine klare Hierarchie. Das nächste Bild, genau, da ist oben irgendwo der König. Und dann kommt so die nächste Schicht, der Klerus und der Adel und dann kommt irgendwann die Ritterschaft, die kam damals und ganz unten das einfache Volk. Und in den Zeiten, wo es über das Lehnswesen organisiert wurde, vielleicht sagt das jemandem was, Lehen kommt von Leihen, das heißt der König gibt seine Güter dem Nächsten, der sie verwalten muss irgendwie und er gibt sie weiter. Also derjenige, der das Lehen gibt, ist der Lehnsherr und der es empfängt, ist der Vasall. Und da gab es klare Ordnungen. Als Vasalle habe ich die Pflichten meinem Lehnsherr gegenüber zu erfüllen, aber auch der Lehnsherr hatte Pflichten. Also von beiden Seiten gab es Rechte und Pflichten. Aber wenn man ganz unten stand, dann war das in der Regel relativ festgelegt. War mein Vater Bauer, dann wurde ich auch Bauer. Es sei denn, ich hatte einen älteren Bruder, weil dann wurde ich wahrscheinlich Knecht, weil dann hat der den Hof geerbt. Also es war relativ festgelegt. Da gab es nicht so viele Freiheitsgrade. Und ich dachte mir so, naja, bei uns ist es ja schon ein bisschen einfacher. Wir haben heute freie Berufswahl. Ich konnte damals entscheiden. Mein Vater war Bauer, ich habe Biologie studiert. Wunderbar. Aber wenn ich die nächste Folie mir so betrachte, das habe ich einfach mal so in der Excel-Tabelle mal eingegeben, was mache ich denn so den ganzen Tag, wie sieht ein Durchschnittstag aus, jetzt kein extrem stressiger Tag, aber so ein normaler Tag, da fällt ja doch auf, naja, schlafen muss man irgendwann, essen muss ich auch was, dann gibt es dann noch den Beruf, der füllt in der Regel 8 Stunden auf. Vielleicht muss man noch zur Arbeit pendeln, die Fahrzeiten. Ja, es gibt hier ein paar Leute, die ich jetzt angucke, die weiterfahren und es gibt auch Leute, die haben einen kurzen Weg. Ja, dann bleibt irgendwann, klar, waschen muss man sich auch, ich habe noch die Hygiene nicht vergessen, jetzt vielleicht in Zeiten von Corona noch ein bisschen ernster zu nehmen. Dann gibt es ja das Stück Freizeit. Und dieses Stück Freizeit, da steckt aber vielleicht auch noch drin, Familie, Freunde, Mensch, ich habe dich ja schon 3 Wochen nicht mehr gesehen, was ist mit dir los? Vielleicht auch Haus, Garten, Gemeinde, Auch da sind ein Stück weit Verpflichtungen drin. Wie frei bin ich wirklich? Wie viel Gestaltungsfreiheit habe ich da? Und ja, ich kenne auch manchmal so kleine Situationen, die auch was mit unserer Selbstbestimmtheit zu tun hatten. Ich fahre jeden Tag Autobahn und wenn wir uns das nächste Bild angucken, dann möchte ich mal so in die Runde fragen, was löst es bei euch aus? Es gibt einige Autofahrer, die fahren dabei nicht mehr selbstbestimmt. Und ich arbeite auch an mir, dass ich mich von den Dränglern nicht mehr aufwühlen lasse, dass ich da ruhig bleibe. Einfach so weiterfahre, wie es sich ordnungsgemäß auch gehört. Das sind so die kleinen Dinge, die uns einschränken können. Und ich komme zum zweiten Punkt, es ist einfach die lapidare Feststellung. Im Alltag entdecken wir viele Einschränkungen unserer Selbstbestimmtheit. Also auf der nächsten Folie habe ich es nochmal zusammengefasst. Vieles schränkt uns ein. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Ihr kennt das berühmte Hamsterrad. Man hat manchmal das Gefühl, nur noch zu funktionieren und das noch. Und jetzt auch noch diese Aufgabe. Schritte in Burnout, auch das haben wir schon thematisiert hier in der Gemeinde. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon einiges davon empfunden und gemerkt, dass er in Situationen war, wo er einfach nur noch funktioniert hatte. Wo man nur noch irgendwie etwas erfüllt. Und nichts, ja, aus diesem Grund schießen auch einige Coaching-Bereiche aus dem Boden. Ich hatte eigentlich ein Schaubild gesucht in diese Richtung und dann ist mir was anderes aufgeploppt. Da heißt es, willst du dein Leben so gestalten, wie es dir gefällt, dann trainiere diese 6 Fähigkeiten und lauter solche Dinge. Und wenn man da jetzt draufgehen würde, dann wird dann irgendwas so angedeutet und hier buchen Coaching bei Mr. Sowieso. Also sowas schießt ja wie Pilze aus dem Boden. Und die Frage ist manchmal tatsächlich, wie kriege ich mein Leben wieder so selbstbestimmt in den Griff? Aber auch gerade als Christ, wie gehe ich als Christ damit um? Und da komme ich wieder zurück zu unseren beiden Versen, weil diese Verse im Prinzip die Antwort geben. Gerade der erste Vers aus Galater 2, mit dem ich früher so ein Stück weit gehadert habe, der ist eigentlich eine enorme Antwort darauf. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich kann mich erinnern, dass mein Prediger gesagt hatte, wenn hier eine Leiche liegt und du piekst die, schreit die noch au? Und er wollte damit veranschaulichen, dass wenn jemand mit Christus gestorben ist, da kann manches passieren und man ist nicht so verletzlich, sondern man trägt es zu Christus hin. Also man ist ja nicht gefühllos, aber man ist frei. Wenn ich aus diesem Zwang raus bin, ich muss gut sein, ich muss dem Nächsten gefallen, ich muss mich beweisen, wenn ich das nicht mehr muss, boah, was eine Freiheit. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also diese ganzen Bindungen, vieles, davon kann man einfach frei werden. Und das will dieser Vers ausdrücken. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also Christus kommt in mir, der Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mich kennt, der mich versteht, der kommt jetzt in mir und bringt alles in Ordnung. Der überdenkt mit mir, es gibt keinen besseren Coach, der überdenkt mit mir, guck mal, ob deine Prioritäten noch richtig sind, du bist da gerade irgendwie so im Rotieren, passt das noch, wenn wir uns die Ruhe nehmen, uns einfach mal Gedanken machen und uns da auch vom Wort Gottes auch beleuchten lassen. Und ja, für mich klang das früher so, als müsste ich etwas aufgeben, als müsste ich so mein eigenes aufgeben, aber eben genau das, es führt genau in diese Freiheit, die Christus uns erworben hat. Und dann mündet genau dieser Vers, und deswegen ist auch die Reihenfolge richtig, das ist jetzt Galater 2 und das andere, was ich vorgelesen hatte, kommt auf der nächsten Seite nochmal, Galater 5, da heißt es dann nämlich, zu der Freiheit hat uns Christus befreit. Also da ist das Ziel. Und das Ziel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das Ziel ist doch, dass wir ein liebevolles Miteinander leben. Dass wir selbst nicht mehr diese Lasten tragen müssen, die uns ja durch das Leben so aufgebürdet werden oder die wir uns auch selber aufbürden, sondern dass wir die bei Christus loswerden dürfen. Seien es Bindungen, seien es auch Dinge, die gut sind, die dazugehören. Es kann auch sein Haus, Grundstück, Garten, ist ja alles in Ordnung, aber das kann mich versklaven. Ich habe eine Schafhaltung, die hat mich auch teilweise versklavt. Das kann auch passieren. Also das ist auch für mich manchmal eine Herausforderung. Ich soll nicht den Schafen dienen, sondern die Schafe sollen mir dienen. So ist eigentlich richtig. Natürlich gibt es heute Morgen, hatte ich genauso eine Situation. Wir sitzen beim Frühstückstisch, Julia und ich essen in Ruhe und ich denke, ach ja, bist die Predigt gedanklich durchgegangen. So kann der Tag anfangen, ruft der Nachbar an. Hier Markus, da sind Schafe irgendwie, da geh mal raus, da sind Schafe hier auf der Straße. Und dann bin ich rausgegangen, es ist ja bei uns recht ruhig. Ja, und da ist meine komplette Bockherde ist ausgebüxt, hat es irgendwie geschafft. Ein Netz ist umgefallen und dann standen sie da, guckten mich groß an. Das Schöne war, ein Ruf, sie kamen und ich habe dann nur noch Netze drumherum bauen müssen, dass jetzt alles sicher ist. Ich kann entspannt hier meine Predigt halten. Aber da dachte ich heute Morgen, ja, muss das sein? Und du wolltest heute Morgen über Selbstbestimmtheit reden. Also da war ich jetzt auch fremdgesteuert, da musste ich einfach reagieren. Aber solche Situationen gibt es. Und ja, was hat das alles mit Gottes Führung zu tun? Diese Führung Gottes ist nicht wie die Marionette. Wir sind keine Marionette. Also ein Leben unter Führung Gottes ist nicht so, dass einer mich hier fädelt und dann hops ich da so, wenn er mal hier mit dem Finger zuckt, sondern eine Führung Gottes ist was ganz anderes. Und das wollte ich jetzt gerne mit euch nochmal intensiver angucken. Beim Apostel Paulus. Aber als ich eben das Video von Niklas und Miriam gesehen habe, dachte ich so, ja, bei denen ist auch einiges anders gelaufen als geplant und einige haben es im Gebet auch anklingen lassen, mal gucken, was du Gott mit ihnen vorhast. Scheinbar andere Pläne. Und genau das hatte der Apostel Paulus auch erlebt. Also ich werde jetzt nicht über Niklas und Miriam reden, da bin ich jetzt nicht kompetent genug dazu. Ich werde jetzt den Apostel Paulus nehmen, aber ich glaube, das passt wirklich, was wir heute Morgen auch so gesehen haben. Sie müssen jetzt neue Wege finden. Das hat auch ganz viel mit Führung zu tun. Die Führung geschieht im Allgemeinen, sagen wir, wir werden geführt durch den Heiligen Geist. Und auf den Heiligen Geist wollte ich noch mal kurz eingehen, weil auch bei dem Heiligen Geist gibt es verschiedene Strömungen. In Johannes 7 sagt der Herr Jesus und ruft, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Wir Christen empfangen den Heiligen Geist und der lenkt und leitet uns. Wie er das macht, sehen wir dann noch bei dem Apostel Paulus. Aber dieses Wasser des Lebens, von dem so oft die Rede ist, dass diese Quelle, die aus uns sprudeln soll, die kommt durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus unser Leben übergeben. Durch die Wiedergeburt, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das ist Gottes Werk. Und in Epheser 5 schreibt dann der Apostel Paulus, er vergleicht es in dem Fall ein Stück weit mit Alkohol, aber es gibt einen Riesenunterschied dazu. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Also wenn ich mir so richtig die Kante gebe, dann weiß ich am anderen Morgen nicht, was ich gemacht habe. Und es kann sein, die Hemmschwelle geht runter und dann kommt eben die sogenannte Ausschweifung. Ich denke, da haben wir schon einiges dazu mitbekommen. Er sagt im Gegensatz dazu, nein, nicht so mit Alkohol, sondern werdet voll Geist. Bei uns gibt es ja auch so, im Dialekt sagt man ja, der ist ja hackevoll. Wir sollen nicht voll Alkohol sein, sondern voll Geist. Aber der Geist ist anders, der benebelt nicht, der lässt uns bei klarem Sinne. Der Heilige Geist, der entmündigt auch nicht. Der bringt uns nicht irgendwie, dass wir nicht zurechnungsfähig sind, sondern der befähigt uns, und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel bestätigt, da konnten Leute plötzlich etwas tun, was sie vorher nicht konnten. Sie wurden begabt, sie wurden motiviert, sie wurden gestärkt, begeistert. Das alles ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und der Apostel Paulus bringt es gerade auch im ersten Korintherbrief mit Nüchternheit auch zusammen. Also er sagt, das ist ein Gegensatz. Beduddelt euch nicht, sondern werdet voll Geist. Das ist was ganz anderes. Und ja, dazu habe ich mir noch notiert, als Ergänzung zu dem dritten Punkt. Durch die Erlösung Jesu dürfen wir die Befreiung, die innere Befreiung erleben. Und in dieser Befreiung, da können wir eben auch die Führung Gottes durch den Heiligen Geist wahrnehmen, erlernen, trainieren. Das kann man auch alles trainieren. Und der Apostel Paulus hat genau diesen Punkt miterlebt. Wie diese Führung Gottes jetzt aussieht, am Beispiel von dem Apostel Paulus, wollen wir uns mal anschauen. Das ist aber nur ein Exemplar, das sieht bei jedem Menschen anders aus. Aber ich glaube, gerade durch den Apostel Paulus wird vieles sehr, sehr schön deutlich. In Apostelgeschichte 13, da haben wir eine Situation, da kamen Menschen zusammen, Propheten waren dabei, noch in den ersten Jahren, das Christentum breitete sich von Jerusalem aus weiter und ging dann auch in andere Städte außerhalb von Israel. Hier war es in Damaskus, im heutigen Syrien. Und da haben Menschen zusammen gefastet und gebetet. Wörtlich heißt es hier in Apostelgeschichte 13, ab Vers 1, es waren aber nicht Damaskus, Antiochien, genau, das habe ich gerade verwechselt. In Antiochien war das. Das war die sendende Gemeinde vom Apostel Paulus. Also so wie wir sendende Gemeinde hier, Fulda Galerie, für Möllenei sind, so war Antiochia die sendende Gemeinde für den Apostel Paulus. Der hatte eine sendende Gemeinde. Das darf man auch nicht vergessen. Da gab es auch eine Basis, zu der er immer wieder zurückkehrte. Es waren aber in Antiochia in der Gegend, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus, also der Apostel Paulus, der mit seinem hebräischen Namen Saulus hieß. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Eine schöne, klare Ansage. Daraufhin, da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Interessante Situation, Gemeinde war zusammen, der Heilige Geist redet. Wie, wird hier gar nicht genau gesagt. Ich vermute persönlich, dass es eine Prophetie war. Es kann auch was anderes gewesen sein, aber das ist das Wahrscheinlichste. Aber eine ganz klare Aussage, man konnte es zitieren, man konnte es hinterher aufschreiben. Das hat der Heilige Geist so gesagt. Und die Gemeinde ist dann nicht Hals über Kopf geworden, sondern die haben erst mal gefastet und gebetet, die Gedanken sortiert, sich darüber klar geworden, wie geht es weiter. Und dann gab es einen ganz klaren Plan, Seleucia, Hafenstadt, Schiff, Zypern. Also dann ging eins nach dem anderen. Der Apostel Paulus mit Barnabas, so zogen sie los zu ihrer ersten Missionsreise. Ganz klarer Auftrag. Wird nicht immer so sein. Also mir hat nie jemand gesagt, steh auf und predige in der Gemeinde in Fulda. Also das haben vielleicht einige hier aus der Gemeinde gesagt, aber eine Stimme von oben ist noch nie gekommen. Aber manchmal reicht es auch, dass ein Mensch zu jemandem etwas sagt. Auch so kann Gott zu jemandem reden. Viele Menschen sind so berufen worden. Ich habe mir notiert, der Heilige Geist kann reden durch eben direkte Rede, sei es Prophetie, ein Bibelwort, das mir aufploppt, eine Tageslosung oder einen inspirierten Menschen, der mir etwas sagt, was mich total trifft. Ist immer wieder passiert, dass jemand eine Predigt hält, dann sitzt jemand da und sagt, der meint doch mich, also fühlt sich direkt angesprochen. Das wirkt der Heilige Geist und so kann er eben auch reden. Für mich ist es immer so die schönste Form, wenn es ganz eindeutig ist. Wir hatten gestern mit Lothar und Christel einen schönen großen Spaziergang gemacht im Vogelsberg mit schöner Aussicht auf dem Bergmähwiesenpfad. Und da war immer wieder so ein Hinweisschild, da das nächste. Und noch ehe man sich fragen würde, wo geht's weiter, ach, da ist ja schon das nächste. Und da hinten ist noch eins, das sehe ich jetzt schon. Also war super ausgeschildert, kann ich nur empfehlen. So stelle ich mir Führung vor, aber so ist sie nicht immer. Gott hat oft einen anderen Zeitplan als wir. In Apostelgeschichte 15, da ist der Apostel Paulus wieder zurückgekommen. Die erste Missionsreise ist vorbei. Die ging von Zypern nochmal ins Festland, in die ersten galatischen Landschaften und auch in die Heimat von dem Apostel Paulus. Und sie sind übers Festland auch wieder aus dem Norden nach Syrien zurückgekommen, in die Gemeinde in Antiochia, haben dort Bericht erstattet. Also wie das eben so ein ausgesandter Missionar macht, waren sie auch wahrscheinlich so 2 Jahre unterwegs, 1-2 Jahre, so genau weiß ich es jetzt nicht. Aber das waren auch immer so, wie wir es heute oft haben, 2 Jahre in der Mission und dann wieder zurück. Also ist ein gutes Vorbild. Und in Apostelgeschichte 15 lesen wir dann im Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Da war das einfache Interesse da. Mensch, wie geht's denen? Diese Verbundenheit. Und auch das kann Führung Gottes sein. Ich habe mir notiert als nächstes, Führung Gottes kann einfach durch einen Impuls kommen. Sei es durch mein Verlangen zu wissen, wie geht es dem Werk des Herrn, wie läuft es, durch mein Interesse. Aber vielleicht auch einfach, dass jemand sagt, Mensch, das könnte doch jetzt einfach dran sein, das liegt doch uns vor den Füßen. Und so sind die beiden wieder losgezogen, leider nicht zusammen. Wir lesen ja in der Bibel, dass Paulus und Barnabas einen Disput hatten und sie sind auf getrennte Wege gezogen. Also auch das ist im Reich Gottes vorgekommen, dass so ein heftiger Streit entsteht, dass man sich aus dem Weg geht. Ursache des Streites war ein gewisser Markus und umso schöner ist es für mich zu lesen, dass mein Namensvetter irgendwann bei Paulus ankam und Paulus sagt, mein lieber Sohn Markus, also die haben zueinander gefunden, irgendwie konnte der Streit aus dem Weg geräumt werden. Das kann passieren, auch bei Christen, auch so leuchtende Vorbilder wie der Apostel Paulus, auch er ist ein Mensch, der Erlösung brauchte, der erlöst werden musste und aus Vergebung gelebt hatte. Er wusste das auch sehr klar. Ja, nun sind sie aufgebrochen, zweite Missionsreise durch einen Impuls. Sie ziehen diesmal über den Landweg Tarsus und dann in die galatischen Landschaften rein. Und ein Kapitel später, wir kommen jetzt in Apostelgeschichte 16 an, lese ich jetzt mal die Verse 6 bis 12. Wie ging es da weiter? Jetzt wird es sehr interessant. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, also in der südlichen Hälfte von Kleinasien, heutige Türkei, da bewegten sie sich so dadurch, mehr so Richtung, immer wieder mal in Richtung Norden, aber auch automatisch immer weiter in Richtung Westen. Und jetzt heißt es, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Also Kleinasien, der größte Teil war die Provinz Asia. Also der Apostel Paulus wollte noch weiter nach Norden, aber es wurde ihnen verwehrt vom Heiligen Geist. Ich weiß gar nicht, wie das aussah, steht hier auch nicht. Ob das durch Umstände war, ob es einfach nicht geklappt hat, ob sie eine Barriere innerlich hatten. Ich weiß nicht, wie das aussah. Das wird auch hier bewusst offen gelassen. Und so kamen sie nicht nach Norden, sondern immer weiter nach Westen. Immer weiter, von euch aus gesehen, muss man dann in diese Richtung zeigen, glaube ich, genau. Wenn man jetzt die Landkarte hat, genau. Von euch aus gesehen, immer weiter nach Westen, Richtung Griechenland. Also heutige Türkei, immer weiter Richtung Griechenland, wo es dann auch Richtung Ephesus geht. Als sie aber bis nach Mysien, das ist schon ziemlich weit im Westen, als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Sie haben gedacht, okay, da drüben war irgendwie eine Barriere, vielleicht müssen wir den Umweg nehmen. Wer weiß, wofür der gut ist. Versuchten wir nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Wie kann das sein? Da wollen Menschen die frohe Botschaft nach Bithynien bringen und der Geist Jesu lässt es nicht zu. Wenn man die ganze Bibel studiert, dann weiß man, dass es kein größeres Anliegen für Jesus gibt, als dass seine Erlösung jedem Menschen berichtet wird, dass jeder Mensch es mitbekommt, dass jeder Mensch erfährt, was er für uns gemacht hat. Warum hindert er sie, nach Bithynien zu reisen? Unverständlich für Apostel Paulus und seine Begleiter. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Ja, es ging irgendwie immer nicht weiter nach rechts, man muss ja immer weitergehen. Und dann kommt man irgendwann, hört natürlich auch Kleinasien auf, dann kommt man an den Hafen Troas. Ja, was sollten sie in Troas machen? Da hatten sie auch keinen Ansatzpunkt, da gab es keinen Anknüpfpunkt, da waren sie jetzt einfach. Und bis dahin halten wir mal fest. Ich habe mir notiert, dass der Heilige Geist auch durchaus dadurch führen kann, indem er einige Dinge oder Tätigkeiten verwehrt oder einfach nicht zulässt. Habe ich auch manchmal erfahren, dass Dinge nicht klappen wollten. Und hinterher hat sich gezeigt, Mensch, gut, dass es nicht so ging, gut, dass es nicht weiterlief. Ich darf schon mal im Vorfeld auflösen, heute wissen wir, dass der Apostel Paulus in einer späteren Missionsreise einige Jahre in Ephesus gelebt hat. Ephesus war die Provinz, die Provinzhauptstadt von Asia. Da kamen alle aus ganz Kleinasien. Er hätte niemals effektiver missionieren können als von Ephesus aus, weil die Leute, die aus der ganzen Provinz kamen, haben das Evangelium wieder mitgebracht und dort Gemeinden gegründet. Also das war Multiplikation. So hätte er sich von Bergdorf zu Bergdorf hoch und runter, das ist ziemlich wild, das Gelände, da hätte er sich mühsam durcharbeiten müssen von einem Bergdorf zum nächsten. Und Gott hatte einen anderen Plan. Gott hat gesagt, nee, ich will nicht, dass du die zwei Bergdörfer missionierst, ich möchte, dass du alle erreichst. Und das war Gottes Plan. Der war größer als unser Plan, aber vorerst sah es aus wie, es geht nicht, es geht nicht. Und so kann auch Führung durch den Heiligen Geist aussehen. Das fühlt sich nicht gut an. Also ich habe ein paar Situationen gehabt, ich finde, das fühlt sich oft komisch an, wenn irgendwas, wo man denkt, ich mache doch Gottes Willen und es geht einfach nicht. Aber da dürfen wir uns auf Gott verlassen und auf Jesus. Es macht durchaus Sinn. Er wird einen besseren Plan haben als wir. Und das fand ich auch ganz gut. Auch hier unsere Missionare, ob es jetzt Möllenei sind oder ob es Pokernatz sind oder man hört es ganz oft, mal gucken, was Gott jetzt mit uns vorhat. So dieser Blick, wenn wir das, was wir jetzt normal tun würden, was jetzt eigentlich dran zu sein scheint, nicht geht, dann wird Gott was anderes mit uns vorhaben. Und diese Einstellung hatte offensichtlich auch der Apostel Paulus. Jetzt schwimmen sie noch in dieser Situation. Es hat was nicht geklappt, aber wie geht's weiter? Es gibt keinen Ansatzpunkt. Sie sind als Missionare unterwegs, laufen sich die Füße wund. Sie laufen ja, das sind ja nicht immer Spaziergänge wie wir gestern. Wir sind 9 Kilometer gelaufen und dann fühlt man sich eigentlich schon ganz gut. Das waren ja lange Kilometer. Also Burnout war damals wahrscheinlich kein Thema, weil man dann von A nach B mal 20 Kilometer gelaufen ist, da kam man schon runter. Aber die hatten andere Probleme. Wir sind gesandt, Menschen für Jesus zu gewinnen und laufen hier durch eine Gegend und wissen nicht, wie es weitergeht. Apostelgeschichte 16, wir kommen jetzt an Vers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace, das ist dann schon in Mazedonien, am nächsten Tag nach Neapolis, von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Jetzt waren sie direkt in Mazedonien angekommen. Kolonie heißt ein bunt gemischter Haufen, da war alles Mögliche, Hafenarbeiter, Händler, da kamen Leute aus aller Welt zusammen. Offensichtlich wollte Gott sie hierhin haben. Interessant bei diesem Prozess ist aber, wenn man sich den Wortlaut genauer anguckt, und deswegen lese ich jetzt mal aus der revidierten Elberfelder Übersetzung den einen Vers nochmal vor, weil hier kommt es wirklich auf die Wortgenauigkeit an. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, soweit gleich. Aber jetzt kommt der Unterschied. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ganz interessante Feinheit. Der Grundtext macht uns hier aufmerksam. Da war ein Gesicht, eine Vision, ein Traum. Mazedonischer Mann, mazedonisches Aussehen konnte man scheinbar zuordnen. Der Apostel Paulus kam ja auch viel rum. Das war klar, das war ein Mazedonier. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auch da hat er das den anderen erzählt, man hat drüber nachgedacht. Und hier ist interessant, hier gab es auf der einen Seite, haben wir hier dieses Nachtgesicht, diese Vision, auf der anderen Seite eine logische Schlussfolgerung. Und das alles auf dem Hintergrund der bisherigen Führung. Also wir haben wirklich überlegt, was haben wir denn bisher gemacht? Das ging nicht, das ging nicht. Provinz Asia nein, Bithynien nein, jetzt sind wir hier in Troas gelandet. Die Richtung passt, Mazedonien ist kein Widerspruch. Wenn Gott uns bisher so geführt hat, das widerspricht schon mal nicht. Sie schlossen daraus. Also auf der einen Seite Vision, auf der anderen Seite tatsächlich die logische Schlussfolgerung. Und das alles auf dem Hintergrund bisheriger Führung. So haben sie sich entschieden und sind nach Mazedonien abgereist. Und kamen dann schließlich nach Philippi an. Ich habe mir notiert, der Heilige Geist führt auch durch Visionen und durch logische Schlussfolgerung. Auch dadurch kann er arbeiten. Auch dadurch, dass wir unsere Sache gründlich machen. Auch wenn man jetzt eine Predigtvorbereitung macht, ich warte schon ganz gern auf so Impulse, dass so ein Thema bei mir aufploppt oder dass man spürt, die Gemeinde braucht was. Aber egal wie es zustande kommt, also es geht auch nie ohne gründliche Arbeit. Also dass man sich reinschaut, was ist da gewesen, wo kommt der Text her, wer hat es gesagt, in welchem Zusammenhang wurde es gesagt. Also auch unser Verstand, wir sollen ja Gott lieben, auch mit ganzem Verstand, der wird gebraucht. Und diese Kombi finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt noch eins hinzugefügt, wie uns der Heilige Geist führen kann. Das wäre dann der letzte Punkt, den ich noch ergänzen möchte. Auch durch das Verständnis der Bibel, auch durch das Forschen in der Bibel, durch ein Verständnis, wie ist Gottes Wesen? Das kann man auch vertiefen, durch Anbetung lässt sich das vertiefen. Also das lässt sich auch dann noch fördern dadurch. Aber auch durch eine Predigt, durch eine auslegende Predigt kann man auch dem Sachverhalt näher geführt werden. Und das ist auch mein Wunsch heute, dass die Predigt heute dazu führt, dass mein Glaube, dass euer Glaube gestärkt wird und dass wir sensibel werden für die Führung Gottes in unserem Leben, dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir auch Spaß dran haben, die Führung Gottes in unserem Leben zu entdecken, zu erleben und ja, so unser Leben auch zu gestalten. Da möchte ich noch kurz beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist. Ja, wir dürfen dich in der Bibel sogar als unseren Schöpfer kennenlernen. Du warst dabei, alles wurde durch dich geschaffen. Du weißt, wie wir funktionieren. Und wir dürfen dir unser Leben anvertrauen. Wir dürfen im Vertrauen leben, frei sein, dadurch, dass wir zu dir kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du, ja, dass du das, was ich jetzt gesagt habe, segnest, dass es Klarheit schafft, dass es nicht verwirrt. Und dass du uns auch durch dein Wort immer wieder reichlich segnest, dass du unseren Glauben stärkst und dass du jedem Einzelnen dabei hilfst, die Führung Gottes, deine Führung in unserem Leben, dass wir die entdecken, dass wir Freude dran haben und dass wir damit auch ein reiches und erfülltes Leben aufbauen dürfen, indem wir uns von dir führen lassen. Ich bitte dich jetzt auch gerade für unsere Missionare, die vermutlich manche Enttäuschung einstecken müssen, aber doch am Ende sehen dürfen, du hast sie dahin geführt und du hast einen Weg mit ihnen. Darum bitte ich dich. Ja, segne du uns jetzt auch. Amen. Wenn ich das jetzt hier richtig